müsstest noch mal aufs Knöpfchen drücken. Super. Ja, in erster Linie habe ich euch einen Stuhl mitgebracht heute Morgen. Ich dachte, das ist ganz praktisch. Ihr sitzt, dann kann ich mich auch hinsetzen. Ich möchte mit einem kleinen Ausflug anfangen. Stell dir vor, du bist eingeladen, zu Gott zu kommen in sein Büro. Du gehst hin, gehst auf das Gebäude zu, betrittst das Gebäude. Ich weiß nicht, welche Gedanken dir dabei durch den Kopf gehen. Ob du eher denkst so, was mich da wohl erwartet, wenn ich zu Gott komme? Vielleicht bist du begeistert und sagst, endlich kann ich zu Gott ins Büro kommen. Und dann folgst du den Schildern, gehst auf die zweite Etage und dann gehst du diesen Flur entlang und suchst an den Türen, wo denn das Namensschild von Gott ist. Und dann findest du diese Tür, wo dran steht Gott. Du hältst einen Moment inne, atmest vielleicht noch ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und dann traust du dich anzuklopfen. Moment später öffnet Gott die Türe, strahlt dich an, herzlich, warm, bittet dich herein und sagt, bitte nimm doch Platz. Bitte nimm doch Platz. Was würdest du tun? Wie würdest du reagieren? Ich meine, die Geschichte habe ich mir ausgedacht. Aber ich habe länger überlegt, wie würde ich reagieren? Würde ich mich setzen oder nicht? Ich glaube, dass ich diesen Stuhl vielleicht gar nicht so richtig wahrnehmen würde, manchmal zumindest. Und dass ich vielmehr denke, Gott bietet mir einen anderen Stuhl an. So, bitte nimm doch Platz, Philipp. Also für diejenigen, die es nicht erkennen können, es ist ein Stuhl. Er ist blau und hat alles, was ein Stuhl hat. 4 Beine, eine Lehne, eine Sitzfläche. Nimm doch Platz, Philipp. Und das würde mich total irritieren und verwundern, erstaunen. Ich würde mich fragen, so warum würde Gott mir so einen kleinen Stuhl anbieten? Vielleicht für euch, die ihr aus der Ukraine seid, ich habe den Text in die Übersetzung gegeben, ich bin ein bisschen vom Skript abgewichen. Was würden wir tun, wenn Gott uns einen Stuhl anbietet? Mir ist vor kurzem in einem Gespräch ein Satz begegnet, wo jemand meinte, Gott ist oft so viel mehr, als wir denken, und gleichzeitig ist Gott oft so viel weniger, als wir denken. Ja, wer ist Gott eigentlich? Und wer ist Gott nicht? Und das ist eine Frage, die mich bewegt und die mich auch an dieser Predigtserie begeistert. Wer ist Gott und wer ist er nicht? Wir sprechen über Macht. Und da ist ganz viel diese Frage drin, wer ist Gott eigentlich? Was hat er sich vorgestellt mit dem Thema Macht, mit dem Thema Vollmacht? Und was hat er sich nicht vorgestellt? Wer ist Gott nicht? Ich meine, Gott hat uns Menschen Macht gegeben. Und Macht bedeutet, die Kraft und die Möglichkeit zu haben, die Autorität, die eigenen Absichten in Existenz zu bringen. Und wir haben von Gott Macht bekommen und können und sollen diese ausüben, um Dinge in Existenz zu bringen. Und leider können wir diese Macht in zwei Richtungen ausüben. Zum einen können wir sie negativ ausüben. Da passiert Missbrauch, da werden Leute eingeschränkt, da passiert Leid bis hin zum Tod. Wir können sie aber auch zum Guten ausüben. Wir können Freiheit vergrößern, dass Menschen aufblühen, dass sie wachsen. Wir können fördern, wir können den Missbrauch von Macht und Freiheit reduzieren. Wir können Leben bringen, wenn wir unsere Macht im Guten einsetzen. Und letzte Woche ging es darum, Macht zu haben, Kinder Gottes zu werden. Also mit der Entscheidung, Jesus aufzunehmen in unser Leben, mit der Entscheidung, dass das, was er am Kreuz getan hat, für mein Leben relevant ist, dass das eine Bedeutung hat. Mit dieser Entscheidung bekommen wir von Gott die Macht, Kinder Gottes zu werden. Also dieses Kind Gottes in uns, in unserem Leben immer sichtbarer werden zu lassen. In Existenz zu bringen, so wie es in der Definition heißt. Und wir haben da eben auch eine Eigenverantwortung. Wir können nicht alles Gott in die Schuhe schieben. Darum ging es auch letzte Woche. Nach dem Motto, hier Gott, kümmer du dich mal, dass mein Christsein auf den Kurs kommt. Nee, wir haben auch eine eigene Verantwortung als Christen. Gott beteiligt uns. Wir haben eine Eigenverantwortung für uns und unser Glaubensleben. Und zum Glück müssen wir uns das nicht aus dem Daumen lutschen. Wir bekommen von Gott die Kraft und die Autorität, das in unser Leben reinzubringen. Wir sind als Christen quasi voll Macht. Gott füllt uns. Wir haben Vollmacht. Ich mag dieses Wortspiel im Deutschen. Ich glaube, es funktioniert auch mehr oder weniger nur im Deutschen. Vollmacht begegnen wir uns im Neuen Testament öfter. Zum Beispiel füllt Jesus seine Jünger in einem ganz klassischen Ein-Schritte-Programm, wie wir das oft bei Jesus entdecken, bis sie Vollmacht sind. Das steht in Matthäus 10, Vers 1. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Ein Schritt. Peng. Habt ihr es? Alle Krankheiten zu heilen. Ich meine, ich liebe das, zu erleben, wie Gott Menschen heilt. Das ist etwas, was bei mir ganz große Leidenschaft auslöst und ganz stark dazu beiträgt, dass ich an Gott glaube. Weil da wird was sichtbar, da kommt was in Existenz von der Realität von Gott. Und ich habe Heilungen gesehen, die menschlich nicht erklärbar sind. Skoliose, wo der Rücken wieder gerade geworden ist. Beine, die nachgewachsen sind. Schmerzen, die gewichen sind. Blockierte Gelenke, die wieder frei geworden sind, dass man sich wieder bewegen kann. Und. Und von vielen anderen Dingen habe ich gehört. Und es begeistert mich. Heilungen geschehen, wenn Gott wirkt. Und oft dürfen wir daran beteiligt sein. Gott sagt, hey, ich möchte durch dich wirken. Und mit dich meint er jeden von uns. So wie John Wimber mal gesagt hat, everyone gets to play. Jeder kann mitmachen. Das ist nicht exklusiv, was wir mit Gott erleben können. Das so für die Leiter oder den Pastor oder so. Nein, Gott möchte durch jeden Menschen wirken. Und damit bin ich auch wieder so ein bisschen bei diesem Stuhl oder bei diesem Stuhl. Nämlich bei der Frage, wie ich reagieren würde, wenn Gott mir in seinem Büro einen Stuhl anbietet. Würde ich mich setzen? Fange ich an, ihn zu verurteilen? Zu sagen, hör mal Gott, du hast irgendwas missverstanden gerade. Vielleicht ist dieser Stuhl ja auch ein Symbol dafür, wie viel Vollmacht ich gerne annehmen möchte und bereit bin zu leben. Nehme ich an, was Gott mir anbieten möchte, wo ich mich hinsetzen kann und mit Gott in Dialog komme und sage, danke Jesus, ich möchte in dieser Vollmacht leben und wachsen, mich weiterentwickeln. Oder hadere ich dann mit Gott und sage, hör mal Gott, in meinem Leben funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich habe das Gefühl, dass du mir eigentlich nur so einen popeligen Stuhl in die Hand gedrückt hast. Der ist doch viel zu klein für mich, Gott. Jetzt mach mal. Ich finde, beides spiegelt irgendwo eine Realität in unserem Leben wider. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es so, mal erlebe ich Gott und denke so, wow, fantastisch. Es ist so, als ob Gott mir diesen Stuhl anbietet. Ich kann ihn annehmen, in dieser Vollmacht leben. Es hat wieder funktioniert. Da ist eine Situation, wo Frieden reingekommen ist. Da ist ein Moment, wo ich für jemanden beten durfte und es hat was verändert. Die Person ist gesund geworden oder ja, in ihren Emotionen geheilter, dass sie wieder Gott begegnet hat. Und dann gibt es diese Momente, wo ich denke, Gott, es hat nicht funktioniert. Warum um alles in der Welt habe ich nur so einen kleinen Stuhl? Wer bist du eigentlich, Gott? Willst du mich veräppeln? Mach mal. Gott bleibt der Gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit, lesen wir im Hebräerbrief. Warum sollte Gott seine Absicht, uns Menschen zu beteiligen an seinen Absichten, verändern? Warum sollten wir auf einmal nicht mehr in seine Pläne eingebunden sein? Oft hadern wir mit Gott, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie wir uns die vorstellen. Gott müsste doch heilen und wir haben doch da gehört, dass Gott geheilt hat und da haben wir gehört, dass Gott was getan hat. Und diese Situation hat er auch verändert. Und die Person, die erzählt die ganze Zeit, wie sie Gott begegnet, da ist Gott doch so nah. Und was ist mit mir? Gott, warum habe ich nur diesen kleinen Stuhl? Wer ist Gott? Wer ist er nicht? Gott ist manchmal so viel mehr, als wir denken und gleichzeitig so viel weniger. Spannende Frage. Was ist mit meiner Vollmacht? Bin ich nicht immer wieder auch als Christ eingeladen, das anzunehmen, diese Vollmacht? Vielleicht hinzuschauen, ob ich irgendwie sauer bin auf Gott, wo ich denke, er würde mir nur wenig geben, aber vielleicht möchte Gott mich ja besonders darum in sein Büro einladen, damit er mir mal Dinge zeigt, mich mit hineinnimmt in seine Absichten. Was denke ich, dass Gott ist? Mich beschäftigt diese Frage schon seit einer Weile. Und ich habe das Gefühl, dass wir unterschiedliche Lebensphasen und Situationen haben, wo wir erleben, wie Gott ist oder wie er nicht ist und dass das sich verändern kann im Laufe unseres Lebens und im Laufe von verschiedenen Situationen. Im Moment bin ich in einer Lebenssituation, wo ich entdecke, wer Gott nicht ist. Dass er mir nicht immer den Popo pudert und sagt, ach Philipp, hast du gut gemacht. Hier kriegst du noch ein bisschen mehr. Darfst doch ein Stückchen Erdbeertörtchen sein. Gott fordert mich im Moment sehr heraus, diese Vollmacht anzunehmen. Sagen, Philipp, ich habe es dir doch gegeben. Wäre eine Idee, wenn du damit mal anfängst. Darfst auch Nachschlag kriegen. Aber es liegt an dir. Deine Entscheidung. Und ich merke, dass ich da immer wieder herausgefordert bin. In Momenten, wo ich das Gefühl bekomme, oh Mann, Gott hat mir eigentlich schon diesen kleinen Stuhl gegeben, zu sagen, hey, eigentlich ist es vielleicht eine Verletzung in mir. Es mag ein Erlebnis sein, was ich hatte, was mich annehmen lässt, Gott würde mir eigentlich nur diesen kleinen Stuhl geben und ich bin eingeladen, diesen kleinen Stuhl zu Gott zu bringen. Sagen, Gott, ich verstehe es nicht. Warum? Aber ich halte es dir hoch und ich lasse mich drauf ein. Ich wage den Blick weg von diesem Stuhl und vielleicht hin zu dem großen Stuhl. Zu dieser Einladung, dass Gott mich hineinnehmen möchte in seine Absichten. Wie groß darf der Stuhl sein, den Gott uns anbietet? Was denken wir, wie groß der Stuhl ist, den Gott uns, jedem Einzelnen hier und auch dir zu Hause anbieten möchte? Vorhin habe ich die Aussendung der 12 Jünger aus Matthäus 10 angesprochen. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Für die Jünger war die Herausforderung, es auszuprobieren und umzusetzen. Das war ihre Herausforderung. Zu glauben, dass es auch bei ihnen funktioniert, was sie bei Jesus sehen. Im Duden wird Vollmacht definiert als von einem anderen erteilte Ermächtigung, in seinem Namen zu handeln, etwas an seiner Stelle zu tun. Also Vollmacht von Gott gegeben zu bekommen, von Jesus, bedeutet zu tun, was Jesus getan hat. Jesus hat getan, was er vom Vater gesehen hat. Das Limit für die Jünger damals war weniger die Vollmacht, die sie bekommen haben, sondern es war in ihren Köpfen. Das Limit war nicht in ihren Umständen, sondern wie viel sie denken, dass Gott ist und wer er nicht ist. Und das finde ich auch mal wieder wichtig. Es mag sein, dass meine Umstände mich hierzu führen, Gott mir aber hier begegnen möchte. Später sendet Jesus nochmal 72 Jünger aus. Und diesen Text möchte ich mit euch ein bisschen näher anschauen, weil ich ein bisschen den Eindruck habe, dass das wie so ein Kleingedrucktes ist, was wir dazu lesen können. Lukas Kapitel 10. Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit vor sich her in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, keine Schuhe und grüßt niemanden auf dem Weg. Jesus kann so unglaublich einladend sein, oder? Ich meine, mal ehrlich, jede unbegabte Werbeagentur hätte das besser hinbekommen, oder? Nehmt das nicht mit, das nicht mit. Und ja, seid auch bitte unfreundlich zu den Leuten, ne? Bloß niemanden grüßen. Wenn wir ein bisschen näher hinschauen, merken wir, dass Jesus total transparent gegenüber seinen Jüngern ist. Er redet die Dinge nicht schön, er benennt sie, wie sie sind, informiert sie ganz ehrlich über die Risiken und Nebenwirkungen. Er benutzt das Bild von Schafen mitten unter den Wölfen. Und dann sind da noch die Sachen, die die Jünger zu Hause lassen sollten. Portemonnaie, Vorratstasche und Schuhe. Das Portemonnaie steht für mich so ein bisschen für mein Geld, meine Leistung. Also meins, das ich zu Hause lassen soll. Die Vorratstasche, wo ich dazu neige, im Vorfeld zu planen. Ja, meine Planung soll ich auch zu Hause lassen. Und die Schuhe, wo ich mich vorbereite, wenn ich auf eine Wanderung gehe, ziehe ich Wanderschuhe an, keine Sandalen. Nee, lass deine Vorstellung mal zu Hause. Und gleichzeitig finde ich, ist ohne Schuhe oder ohne Ersatzschuhe, ich weiß jetzt nicht genau, wie Jesus es gemeint hat, aber jedenfalls ohne Schuhe steht für mich auch als eine Erinnerung an den brennenden Dornbusch. Mose ist aufgefordert worden, seine Schuhe auszuziehen. weil der Boden, auf dem er steht, heiliger Boden ist. Und ich glaube, dass Jesus seinen Jüngern damit sagen möchte, wenn ihr geht in meiner Vollmacht, geht ihr permanent auf heiligem Boden. Zieht eure Schuhe aus, habt die Ehrfurcht vor mir und vor Gott. Ja, und dann sollten sie auch niemanden grüßen. Also es kommt auch nicht auf meine Ausstrahlung an oder auf meine Worte, dass ich Dinge schön formulieren kann, zu Hause lassen. Jesus fordert seine Jünger heraus, die Vollmacht anzunehmen, die er ihnen gibt. Und sagt, lebt aufgrund dieser Vollmacht, handelt aufgrund von dieser Vollmacht. Das ist dieser Auftrag, den seine Jünger bekommen haben. Sie sollten sich auf seine Möglichkeiten verlassen, nicht auf das, was in ihrem Leben da war oder nicht da war, nach dem Motto, ich habe zu viel Geld, zu wenig Geld, ich kann nicht so gut formulieren. Ist egal, es ist eh alles, was wir zu Hause lassen sollen. Einige Verse weiter, ich fange mit Vers 17 wieder an. Die 72 kehrten zurück und sagten voll Freude, Herr, sogar die Dämonen sind uns in deinem Namen untertan. Da sagte er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes. Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Es hat funktioniert. Die Jünger sind begeistert. Jesus, es klappt. Wir haben Heilung erlebt. Wir haben erlebt, wie Menschen frei geworden sind von bösen Geistern. Es klappt. Wir können das Gleiche tun wie du. Wie schnell sind wir in dieser Gefahr, auch heute noch, wenn wir erlebt haben, dass etwas geklappt hat, wo wir für Menschen gebetet haben. Seine Umstände haben sich verändert. Der Körper hat sich verändert, ist gesund geworden. Was auch immer sich verändert hat, es klappt. Dass wir sagen, okay, es liegt vielleicht genau an dem Gebet. Genau die Worte, die wir formuliert haben. Und erinnern uns, am Moment mal, die eigenen Worte sollten wir mal zu Hause lassen. Oh ja, das lag daran, dass wir so ein teures Setting hatten hier. Ja, aber mein Geld soll ich zu Hause lassen. Das ist immer wieder die Herausforderung, dass wir bei dem bleiben, wer Gott ist und wer Gott nicht ist. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Jesus stellt damit ganz klar die Beziehung in den Mittelpunkt und nicht die Vollmacht. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Schlüssel. Wir können noch so viel uns nach dieser Vollmacht ausstrecken und sagen, Gott, wir wünschen uns mehr von dieser Vollmacht. Aber Gottes Idee für Macht und Vollmacht ist, dass wir sie ausüben in der Beziehung zu Gott. Nicht losgelöst von Gott, sondern mit Gott. In dem, wo er uns beauftragt. In Beziehung zu Gott. Immer wieder hinzukommen, zu sagen, Gott, was ist deine Absicht? Wollen dich groß machen, nicht uns. Nicht sagen, ach, wir hatten das tolle Gebet gesprochen. Sondern es ist dein Name, der erhöht wird. Du sollst groß werden dabei. Macht ist nach Gottes Vorstellung, dass wir das in der Beziehung zu ihm ausleben. Und das braucht immer wieder eine aktive Ausrichtung auf Gott. Immer wieder Zeiten, die wir mit Gott verbringen. Und das hat Jesus uns vorgelebt. Als Teenager habe ich mich gefragt, warum Jesus denn so oft sich zurückgezogen hat. Ich habe mich gefragt, warum konnte er nicht einfach weitermachen? Der hätte doch viel mehr Zeit gehabt, noch andere Leute zu heilen, ihnen zu dienen, sie zu befreien und so, oder was zu unterrichten. Warum hat er das nicht so getan? Warum ist er immer wieder stunden- oder tageweise in die Einsamkeit gegangen? Und inzwischen sehe ich, was für ein Schatz darin liegt, in der Einsamkeit Gott zu begegnen. Diese Ausrichtung auf Gott immer wieder zu tun, immer wieder zu sagen, Gott, wer bist du und wer bist du nicht? Zu was bevollmächtigst du mich? Wo darf ich dir dienen? Jesus hat sich zurückgezogen, weil er die Beziehung zu seinem Vater intensiver leben wollte. Ein so Moment wird in Lukas Kapitel 5 beschrieben. Jesu Ruf aber verbreitete sich immer mehr und große Volksmengen kamen zusammen, um zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Doch er zog sich, manche Übersetzungen sagen immer wieder, an einen einsamen Ort zurück, um zu beten. Er sagt, nö, ihr seid jetzt gerade nicht dran. Meine Sprechzeit ist gerade mal pausiert. Wie frustrierend ist es, wenn du krank bist und auf einen Arzttermin wartest. Aber meine Sprechzeit ist gerade vorbei. Gleichzeitig ist uns Jesus aber darin ein großes Vorbild, uns nicht vereinnahmen zu lassen von Erwartungen, von irgendwelchen Wünschen und Bedürfnissen anderer Leute, sondern in dem zu bleiben, wozu er uns sendet, wozu er uns bevollmächtigt. Und diese Zeiten, die wir mit Gott alleine verbringen, die können zwei ganz wichtige Dinge hervorbringen. Nämlich zum einen, dass unsere Beziehung zu Gott vertrauter wird. Einfach so die Beziehung vertrauter. Das muss nicht das super-duper Reden sein von Gott, sondern die vertrautere Beziehung. Und es kann passieren in diesen Zeiten, dass wir anfangen, mit Gott über unsere Erlebnisse und Erfahrungen zu sprechen und wie wir damit umgehen. Ich denke darüber nach, wie das denn ist, wenn ich mit Gott alleine mal ehrlich werde und sage, hör mal Gott, irgendwie, ich verstehe dich nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich nur so einen kleinen Stuhl von dir bekomme. Ich sehe, dass du mir einen größeren anbieten möchtest. Hör das auch in der Predigt gerade. Aber ich komme nicht mit. Ich möchte mit dir darüber mal reden. Das ist was ganz anderes, als einfach nur mit den Vorwürfen zu Gott zu kommen. Zu sagen, nee, weil ich dich nicht verstehe, verzichte ich auf den Stuhl. Ist mir egal, ich habe keinen Bock mehr. Gott lädt uns ein, in die Beziehung zu ihm zu kommen. Gemeinsam mit ihm unsere Vergangenheit anzuschauen. Damit wir auch gemeinsam mit ihm unsere Zukunft sehen können. Der wichtigste Teil unserer Beziehung mit Gott findet zu zweit statt. Nur er und ich. Ohne dass jemand anders zuschaut. Nur er und ich. Der wichtigste Teil unserer Beziehung zu Gott ist das, was andere nicht sehen. Das, was wir leben, wenn niemand hinschaut. Wenn wir niemanden beeindrucken können. Es ist spannend, dass in diesen verborgenen Zeiten mit Gott, die wir verbringen mit ihm, wo wir anfangen, ehrlich zu werden, die Dinge nicht mehr schönreden, sonst sagen, Gott, es ist, wie es ist gerade. Lass uns doch mal gemeinsam hinschauen. In diesen Zeiten wächst Vollmacht. Sie wächst scheinbar nebenbei. Obwohl wir jetzt nicht sagen, Gott, ich brauche jetzt Vollmacht und jetzt komm und füll mich. Die passiert automatisch, wenn wir vertrauter werden mit Gott. Vielleicht auch ein bisschen darum, weil Gottes Absicht ist, dass wir Vollmacht in der Beziehung zu ihm auch ausleben. Darum wächst sie auch in der Beziehung zu ihm. Wie viel Vollmacht möchtest du haben? Wie nah möchtest du Jesus kommen? Wie sieht deine Beziehung aus? Was ist deine Reaktion, wenn du eben die Geschichte hörst, wo Gott auch vielleicht dich einlädt, mal in sein Büro zu kommen? Bleibst du vor der Tür stehen? Setzt du dich auf den Stuhl, den er dir anbietet? Oder hast du vielleicht, wie ich ab und zu mal, das Gefühl, dass der Stuhl eigentlich viel kleiner ist, weil Dinge nicht so funktionieren? Die Lobpreiszeit jetzt gleich ist eine gute Zeit, wo wir mit Gott Zeit verbringen können. Würdet ihr schon nach vorne kommen? Es ist eine Zeit, wo wir vielleicht mal wegschauen von dem, was wir gerne bekommen möchten. Die Worte, Gott, ich möchte, dass du mir in der Lobpreiszeit begegnest. Ich möchte gefüllt werden. Ich will das. Bitte rede du zu mir. Wie wäre es, wenn es eine Zeit ist, wo wir Gott einfach mal fragen, hör mal, was liegt dir auf dem Herzen? Wer bist du eigentlich? Wer bist du nicht? Und einfach Beziehungen auch ein Stück mal passieren lassen. Wir haben ein tolles Lobpreisteam hier. Und die führen uns einen Weg in Gottes Gegenwart, den wir mitgehen dürfen. Und ich weiß, dass sie auch zu Hause, wenn niemand zuschaut, Zeit mit Gott verbringen, Lobpreis machen, ihn suchen. Zeiten, wo ihnen keiner zuschaut, wo sie nicht auf der Bühne sind. Und das sind Zeiten, in denen Vollmacht wächst. Und das ist, ich möchte das nochmal so ansprechen, weil es geht um so viel mehr als Musik. Es geht auch ein bisschen mehr als einfach nur gesungene Gebete. Es geht um diese Beziehung zu Gott. Diese Gegenwart zu suchen. Wir wollen Gott anbeten. Seine Gegenwart suchen. Und in Vineyard lieben wir das einfach, das mit Musik zu tun. Dabei ist nicht die Musik im Vordergrund, sondern die Gegenwart, die wir suchen. Musik ist einfach die Art, wie wir das ausdrücken möchten. Oder eine der Arten, wie Anbetung stattfinden kann. Und danke, dass wir das mit euch gemeinsam tun können als Lobpreisteam. Gott suchen, in seine Gegenwart kommen. Und ich möchte euch nochmal ermutigen, wenn ihr jetzt in der Zeit einen Eindruck habt, der vielleicht für die Gemeinde ist, kommt auf Paul zu. Und wenn du gerne Gebet bekommen möchtest, wo du sagst, Herr, da ringe ich, da möchte ich gerne, dass jemand mit mir betet. Oder ich bin krank, ich möchte Heilung, dann komm nach vorne. Ich bete gerne mit euch und auch vom Segnungsteam lade ich ein, wenn Leute nach vorne kommen, dass ihr auch nach vorne kommt und mitbetet. Es ist eine Zeit, die wir haben wollen, wo wir in Gottes Gegenwart abtauchen. Und Jesus, danke dafür, dass du uns mit hineinnimmst in deine Absichten, in deine Pläne, mit uns, mit unserem Umfeld, mit dieser Welt. Danke, dass wir daran teilhaben dürfen. Danke, dass du uns immer wieder bevollmächtigst. Und ich bitte dich dafür, dass du uns besonders jetzt, noch in diesem Gottesdienst, aber auch in den nächsten Tagen zeigst, wie groß unser Stuhl ist, den wir selber annehmen möchten, aber auch wie groß dieser Stuhl ist, den du uns anbietest. Gott, ich wünsche mir, deine Gegenwart zu erleben. Diesen Ort, wo anderes in den Hintergrund tritt, weil einfach du da bist.